Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Lara Kresten. Ein riesiger Gletscherabbruch hat große Teile des Dorfes Platten im Walliser Lötschental verschüttet. Das Dorf war wegen der drohenden Gefahr vor gut einer Woche evakuiert worden. Am Abend haben die lokalen Behörden und die Bundesräte Albert Rösti und Martin Pfister informiert. Gemeindepräsident Matthias Bellwald wandte sich an die 300 Bewohnerinnen und Bewohner von Platten.
Das Unvorstellbare ist heute getroffen. Wir haben praktisch das Dorf, das sichtbare Dorf, verloren. Ich bin froh, haben wir eine Walli, können von Platten und raus evakuieren und in Sicherheit bringen. Das gibt uns die Kraft, das zu machen, was vor uns liegt. Wir haben das Dorf heute verloren, aber nicht das Herz.
Es würde alles unternommen, damit das Dorf Platten wieder aufgebaut werde, so Gemeindepräsident Bellwald. Dabei werde auch der Bund helfen, versicherte Bundesrat Albert Rösti.
Die Platnerinnen und Platner sollen im Lötschental eine Zukunft haben. Und dazu will der Bund im Rahmen der ordentlichen Zusammenarbeit alles in seinem Möglichen tun, dass eine solche Zukunft realistisch ist.
Nach Angaben der Behörden traf beim Gletscherabbruch das schlimmste Szenario ein. Wegen des enormen Ausmaßes der Schäden hat der Kanton Wallis die Armee um Hilfe gebeten. Dazu sagte Verteidigungsminister Martin Pfister:
Ich kann Ihnen sagen, dass die Armee unterwegs ist ins Lötschental und wir alle nötige Hilfe leisten werden, um sie zu unterstützen in den nächsten Tagen. Alles, was sie benötigen, werden wir Ihnen zur Verfügung stellen und darüber hinaus.
Nach dem Gletscherabbruch wird eine Person vermisst. Weitere Angaben dazu machten die Behörden nicht. Die Schweizer Stahlherstellerin Steeltec beantragt beim Bund finanzielle Unterstützung. Man werde ein Gesuch für temporäre Überbrückungshilfen einreichen, teilte die Tochter der Swiss Steel Group mit. Damit müsste Steeltec für die Nutzung des Stromnetzes am Standort Emmenbrücke im Kanton Luzern weniger Geld bezahlen. Steeltec erwarte bis 2028 dadurch eine finanzielle Entlastung von rund 17 Millionen Franken. Damit das Gesuch des Bundes genehmigt wird, muss auch der Kanton Luzern bereit sein, Geld zu sprechen. Im letzten Herbst hatte das Parlament die Grundlage für solche Gesuche geschaffen, und zwar für 4 Schweizer Stahl- und Aluminiumhersteller. Bereits einen Antrag gestellt hat Stahl Gerlafingen. Das Wetter. Morgen wird es im Norden zunehmend sonnig bei 21 Grad. Im Süden ist es recht sonnig bei 27 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Dominik Brandt.
SRF Verkehrsinfo von 20.03. Achtung, falsch fahrendes Fahrzeug auf der A4 Brunnen-Zürich zwischen der Verzweigung Blegi und Affoltern am Albis. Da kommt Ihnen ein falsch fahrendes Fahrzeug entgegen. Fahren Sie in beiden Richtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Falsch fahrendes Fahrzeug auf der A4 Brunnen-Zürich zwischen der Verzweigung Blegi und Affoltern am Albis. Da kommt Ihnen ein falsch fahrendes Fahrzeug entgegen. So, sie ist eine von der wichtigen, von der jungen satirischen Stimmen in der Schweiz, Lisa Christ. Schon seit mehr als der Hälfte von ihrem Leben steht die 34-Jährige auf der Bühne. Angefangen hat sie mit 16 im Poetry Slam und heute ist sie im Kabarett daheim und gehört zum Team von der Satire-Kolumne Zeitlupe hier auf Radio SRF 1. Für ihr Arbeiten hat Lisa Christ das Jahr den Salzburger Stier bekommen, Preis, der jedes Jahr von den öffentlichen rechtlichen Radiosender von Deutschland, Österreich und der Schweiz vergeben wird. Und natürlich ein Ritterschlag ist natürlich das auch im deutschsprachigen Satire-Comedy- und Slam-Bereich. Die Jury schreibt in ihrer Begründung, Lisa Christ spielt schonungslos durch, was es im 21. Jahrhundert heisst, eine Frau zu sein. Sie findet vom Lachen zum Brüllen und wieder zurück. Wie das tönt, wenn sie auf der Bühne steht, das hören wir jetzt. Da ist Lisa Christ oder ihr Auftritt an der Preisverleihung vom Salzburger Stier 25. Fürs internationale Publikum hat sie Ausschnitt aus ihrem sonst schweizerdeutschen Programm auf Hochdeutsch übersetzt. Viel Vergnügen.
SRF 1, Spass partout.
Oh. 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 Gütersloh, wow. So schön hier zu sein, ja. Der Salzburger Stier. Der wichtigste, größte und renommierteste Preis der deutschsprachigen Kabarettbranche. Es ist so eine Ehre, hier zu sein. Ja, ich befinde mich jetzt gerade in diesem Moment, jetzt vor Ihnen, auf dem absoluten Höhepunkt meiner Karriere. Ja, besser wird's nicht. Nach heute Abend geht's nur noch bergab. Ja. Das nimmt auch ein bisschen den Druck, bin ich ganz ehrlich. Ja, Gütersloh. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Ja. Happy Birthday. 200 Jahre Gütersloh. Ja, cool. Und da habe ich entdeckt, dass Alice Weidel hier geboren ist. Und da muss ich sagen, das wird mir jetzt langsam echt zu viel, ja? Reicht es nicht, dass sie in der Schweiz lebt, so wie ich, muss sie auch noch da geboren sein, wo ich den wichtigsten Preis meiner Karriere empfange? Reicht's nicht auch mal? Kann ich nicht mal Ruhe haben vor dieser Frau? Als ich das gelesen habe, habe ich mich natürlich direkt gefragt, wie wohl ihre Kindheit so war, ja? Hier in diesem beschaulichen Örtchen. Ist doch eigentlich ganz nett hier. Ja, wie muss man sich so ein Familienfest im Hause Weidel wohl vorstellen? So eine Weihnachtsfeier. Wie sieht das aus? Gibt's da auch diesen einen weirden Onkel? Ja, kennen wir alle. Oder bei den meisten von uns ist das irgend so ein Typ im mittleren Alter, der irgendwann ein bisschen abgedriftet ist, keine herkömmlichen Medien mehr konsumiert und immer mal wieder Dinge sagt, die man eigentlich so schon lange nicht mehr sagen kann. Aber wie ist das bei so einer rechtsnationalistischen Familie? Da fällt so einer ja gar nicht auf. Ja, da müsste der Störfaktor ja dann ein Linker sein. Ja, vielleicht gibt's ja bei den Weidels diesen einen linken Gutmenschenonkel, den sie zwar immer einladen, weil man das halt so macht, ja, aber auf den eigentlich niemand so richtig Bock hat. Und der sitzt dann immer so ein bisschen abseits und nach dem vierten Eierlikör fängt er an, so über Menschenrechte und Gleichberechtigung zu sprechen. Und die ganze Familie so, oh, boah, jetzt fängt er wieder an mit seinen Menschenrechten und Gleichberechtigung. Ja, und der war immer voll der Außenseiter, dieser linke Onkel, bis sich letzte Weihnachten Alice erbarmt hat und in einem Versuch der Familienzusammenführung zu ihm hinging, ihm zärtlich den Arm um die Schultern legte und sagte: Wir haben wahrscheinlich mehr gemeinsam, als wir alle denken. Weißt du, der Adolf, der war ja eigentlich auch Kommunist. Ja. So macht man das nämlich. So löst man Probleme in der Familie. Ja? Mit Verständnis und Liebe. Ja, Liebe, sowieso großes Thema, oder? Vielleicht sogar das größte Thema überhaupt. Und eigentlich ist ja so ein Kabarettabend auch ein bisschen wie eine Liebesgeschichte, oder? Zwischen mir und euch. Jetzt befinden wir uns gerade noch in der Kennenlernphase. Ihr wisst noch nicht so genau, was auf euch zukommt. Ich weiß noch nicht so genau, was auf mich zukommt. Es ist noch neu und frisch und vielleicht ein bisschen awkward. Man hat ein bisschen schweißige Hände und einen trockenen Mund. Ja, und um uns ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich gedacht, ich bringe euch was mit aus meiner Kindheit. Ja, das gehört ja mega dazu, oder? Bei so einer Liebesgeschichte. Vor allem am Anfang. Man will alles voneinander wissen, jedes Detail aus der Vergangenheit. Man täuschelt, also tauscht. Ja, versteht ihr mich eigentlich gut? Funktioniert das mit der Übersetzung? Ja? Gut. Ja? Gut. Danke, ich deute das als ja. Gut. Also man täuschelt Kindheitserinnerungen so aufgeregt untereinander aus wie Panini-Bildchen. Ja, und weil es ja jetzt um Liebe gehen soll, habe ich euch nicht einfach irgendwas mitgebracht, sondern ein Liebesgedicht. Ja. In einem schneereichen Winter, im zarten Alter von 14 Jahren, habe ich folgendes Gedicht verfasst.
Du tust es für mich. Du lachst für mich. Doch das weißt du nicht. Du singst für mich. Doch das weißt du nicht. Du weinst für mich. Doch das weißt du nicht. Du atmest für mich. Doch das weißt du nicht. Du liebst nur dich. Und das weiß ich.
Unerwiderte Liebe. Kürzlich habe ich irgendwo im Internet gelesen, Men spend their whole lives articulating feelings that have already been described by teenage girls. In diesem Sinne, liebe Männer, falls ihr noch ein Gedicht braucht, ich kann euch das auch als PDF schicken. Ja, 10 Euro, ja, meine Kunst, mein Wechselkurs, und es gehört euch. Mit 13 auf meinem ersten Konzert habe ich lange Augenkontakt mit einem Jungen. Zu Hause schreibe ich in mein Tagebuch. Ich habe Liebe auf den ersten Blick erlebt, hoffe doch stark, dass das Sprichwort »Man sieht sich immer zweimal im Leben« stimmt. Sonst bin ich traurig für immer. Love, Liebe ist das höchste der Gefühle und überwindet jedes Hindernis. Ja, hier, Liebe ist die Schönheit der Seele. Augustinus. Liebe ist die stärkste Macht der Welt und trotzdem die demütigste, die man sich vorstellen kann. Gandhi. Wo die Liebe ist, wird das Unmögliche möglich. Toyota, Buddha. Glaube, Liebe, Hoffnung. Von den dreien ist die Liebe am größten. Das steht in der Bibel. Die Liebe ist der Endzweck der Weltgeschichte, das Amen des Universums. Novalis, einen Mensch zu lieben, heißt ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Dostojewski, je mehr Liebe man gibt, desto mehr besitzt man davon. Rilke, nur die Seele, die liebt, ist glücklich. Goethe, ja, und Frank Sinatra, der hat das mal so in Worte gefasst. Liebe ist, wenn man Tag und Nacht singen möchte, ohne Honorar und ohne Manager. Ja. Also ob der jemals ohne Honorar und Manager aufgetreten wäre. Ja, und Coco Chanel sagt, das Alter schütze zwar nicht vor der Liebe, aber die Liebe bis zu einem gewissen Grade vor dem Alter. Ja, ja, das, danke. Ja, das mit dem Alter, das merkt man ja auch an den Verkaufszahlen von diesen Kiosk-Liebesheftchen, oder? Gibt's die in Deutschland auch, diese Schmuddel-Liebesroman-Heftchen? Ja. Aber ich will das jetzt gar nicht nur den älteren Leuten in die Schuhe schieben. Ich meine, wir kennen alle die ein oder andere Version davon, oder? Bravo-Foto-Love-Stories, Telenovelas, GZSZ-Sturm der Liebe. Und wir alle wissen, wer Rosamunde Pilcher oder Inga Lindström sind. Gegen die Liebe ist nämlich kein Kraut gewachsen, egal wie alt man ist. Und das ist vielleicht auch gut so. Ja, den Gemerkigen, also den Gewitzten unter euch, wird jetzt aufgefallen sein, dass das fast alles Zitate waren von Männern. Ja. Das hat natürlich einen Grund. Ich wollte damit nämlich einen Mann überzeugen. Und Männer hören ja bekanntlich lieber auf andere Männer als auf Frauen, nicht wahr? Das alles habe ich nämlich 2011 diesem griechischen Architekturstudenten erzählt, der neben mir in Lissabon auf dem Balkon stand. Über dieser Stadt, die unter dem pastellrosa Himmel und den letzten goldenen Sonnenstrahlen langsam zur Ruhe kam.
SRF Verkehrsinfo von 20.15 Uhr. Entwarnung, falschfahrendes Fahrzeug auf der A4 Brunnen-Zürich zwischen der Verzweigung Blegi und Affoltern am Albis. In beiden Richtungen meldet die Polizei, dass auf dieser Strecke das falschfahrende Fahrzeug nicht mehr unterwegs ist.
Also ungefähr das alles, weil er sprach kein Deutsch. Und ich kein Griechisch und wir waren ja schließlich im Austauschsemester in Portugal, also haben wir logischerweise einfach Englisch zusammen gesprochen. Ja. Er hatte mich zum Abendessen eingeladen. Klassisch. Pasta mit Fertigsoße. Einen guten Rotwein aus dem Tetrapack. Unsere zwei Gläser hatten wir mit auf den Balkon genommen. Er, größer als ich, kurzes schwarzes Haar, ein paar Sommersprossen, eine Brille mit einem dicken schwarzen Rahmen, die seine dunklen Augen eingerahmt hat, und ein weiß-blau gestreiftes Leinenhemd, das sich im warmen Abendwind sanft um seinen schlanken Studentenkörper schmiegte. Er raucht nachdenklich eine selbstgedrehte Zigarette. Weißt du, sagt er jetzt und lässt seinen Blick von meinem Gesicht über die Stadt in die Ferne schweifen, ich glaube, Liebe gibt es gar nicht. Ich bin anfangs 20, heillos überfordert von all meinen Gefühlen und meiner Akne, vor ungefähr 2 Wochen in ein Land gezogen, in dem ich die Sprache nicht spreche und niemanden kenne. Und jetzt erzählt mir irgend so ein Typ im romantischsten Setting seit Titanic, dass es die Liebe gar nicht gibt. Ich schnappe nach Luft. Warst du doch nie verliebt? Klar, aber das ist Chemie. Und was ist mit den Gefühlen für deine Eltern, frage ich weiter, für deine Geschwister, für deine Freunde und Freundinnen? Was ist das denn, wenn ich liebe? Verschiedene Faktoren. Chemie, Zeit, Vertrauen, Gene. Sag ich und nehme einen Schluck meines portugiesischen Ethanols. Überleg, sagt er, wenn wir mit jemandem Zeit verbringen, gewöhnen wir uns an die Person. Das suggeriert Sicherheit, also Vertrauen. Aber was ist mit Verliebtsein? Das können wir uns nicht aussuchen. Das passiert, sage ich und bin mir sicher, dass er dagegen keine Argumente hat. Schließlich war ich in meinem Leben schon sehr oft verliebt, vor allem in Typen wie ihn. Hormone, Duftstoffe, Sexualtrieb, sagt er und raucht. Ich starre finster in die Straße unter uns, in der in diesem Moment alle Straßenlaternen gleichzeitig angehen, wie in einer kitschigen Werbung. Liebe ist eine Erfindung des Kapitalismus, sagt er jetzt. Es geht nur um Konsum. Valentinstag, Blumen, Schmuck, alles bloß um Geld zu machen. Der Himmel gleitet langsam über in ein dunkles Blau und die ersten Sterne brennen helle Löcher ins Firmament. Der Architekturstudent, der in einer Welt ohne Liebe lebt, zieht ein letztes Mal verwegen an seiner Zigarette, drückt sie aus, bläst eine kleine Rauchwolke in die Luft und sagt, wollen wir wieder rein? Mit 18 hatte ich mit jemandem Sex. Er ließ mich 2 Tage auf eine SMS warten. Dann endlich kam sie. Drin stand, mega uncool, dass du nicht frisch rasiert warst. Dass dieser Architekturstudent seine Theorie auch ausgerechnet an diesem für eine Romanze prädestinierten Abend zum Besten geben musste. Ich war dann schon sehr erstaunt, als sein von der Brille eingerahmtes Gesicht meinem von der Balkontür eingerahmten Gesicht beim Reingehen immer näher kam und er trotzdem noch versuchte, mich zu küssen. Tja, Pech gehabt. Der Weg zum Herz einer Frau führt selten über Nihilismus. Im Nachhinein habe ich mir dann aber doch noch ab und zu die Frage gestellt, ob er nicht vielleicht doch ein Stück weit Recht gehabt hatte. Also nicht mit dem Kapitalismus als Erfinder der Liebe, ja, aber mit der Zusammensetzung von Liebe aus verschiedenen Faktoren. Ich meine, ein Risotto ist ja eigentlich auch nur Butter, Zwiebel, Ries, Wies, wie Bouillon, Gewürz und Kras. Oder halt Butter, Zwiebeln, Reis, Weißwein, Brühe, Gewürze und Käse. Ja. Viel mehr Silben in einem deutschen Risotto. Aber wenn es gekocht ist, dann ist es dann halt eben trotzdem es Risotto. Ja, und wenn man verliebt ist, dann kann man noch lange zu Hause hocken und sich selbst sagen, das ist nur Chemie. Ja? Anstrengend wird es trotzdem. Ich meine, das kennen wir alle, oder? Der aufregende Anfang. Das ist ein bisschen wie bei uns jetzt. Wir haben uns kennengelernt und jetzt verlieben wir uns voll. Wir sind zusammen an dem Punkt, an dem man alles, was man am anderen noch nicht kennt, mit leuchtenden Farben und Glitzer und Regenbögen ausfüllt und von jeder kleinen Geste komplett überrascht und verzaubert ist und denkt, wow, das konnte jetzt wirklich nur er oder sie so machen. Niemand hält so sein Bier, niemand zwirbelt so an seinen Haaren, niemand knipst so elegant Zehennägel. Ne? Diese Person, die ist was ganz Spezielles und ich habe sie gefunden. Nur ich alleine sehe das. Und man kann es fast nicht fassen, dass die anderen das nicht auch alle sehen. Und plötzlich wittert man überall Gefahr und ist ganz hibbelig und nervös und halt einfach richtig verknallt. Bis über beide Ohren verliebt. Dann hat man Schmetterlinge im Bauch und Hummeln im Arsch, Ameisen in der Lande und der Wildquote, ein Aff mit Chinella im Kopf, wo der Takt vom Fötschnau aus Innere vom Brustkorb hämmert, der Herz in einer Lautstärke gechattert, dass man sich selber nicht mehr denken kann. Man ist blind und taub und dumm vor Verliebtheit. Man verliert den Boden unter den Füßen und schwebt auf Wolke 7. Man hat nur noch Augen für den anderen. Man möchte ihn am liebsten auffressen mit Haut und Haar, man ist richtig gehend süchtig nach seinem Geruch und seiner Stimme und danach, wie er sich bewegt. Man lebt von Luft und Liebe und kann die Finger nicht bei sich behalten und alles ist immer mega, mega geil und hot und sexy und wahnsinnig toll und lustig und man wirft die Haare zurück und klimpert mit den Wimpern und lacht ein bisschen zu laut und verrenkt sich und zwängt sich in hochhackige Schuhe und unbequeme Unterwäsche, um irgendwann mitten in der Nacht noch 3 Stunden nach Hamburg oder Marburg oder Uelzen zu fahren, um dort in einem schmuddeligen Bett nicht zu schlafen und in einer ungemachten Küche irgendetwas aus einer nicht ganz sauber abgewaschenen Pfanne zu essen. Denn Liebe geht ja schließlich durch den Magen und wenn man verliebt ist, dann frisst man dem anderen sowieso alles aus der Hand oder vom Bauch oder von irgendwelchen anderen Körperteilen. Es kommt dann eigentlich auch gar nicht mehr darauf an, ob es gut ist oder nur okay, weil man ist glücklich und high und man vergisst die Zahnbürste und die Arbeit und die Termine, sich selbst, die Freunde, die Familie, Armut, Hunger und Krieg und alles ist einfach immer nur noch mega, mega geil und hot und sexy. Am Anfang. Außer für die, die zusehen müssen. Für die ist es ein bisschen grusig. Und auch ein bisschen nervig. Ja? Und sind wir ehrlich, auch einfach mehr Arbeit, oder? Denn so eine verliebte Person, die kann sich ja gar nicht mehr richtig konzentrieren. Die denkt ja immer nur noch an sich und das Objekt der Begierde ineinander verrenkt wie Brezen. In so einem Zustand ist niemand mehr für eine vernünftige Arbeit zu gebrauchen. Wer verliebt ist, verhält sich wie ein Junkie. Rauchen ist ein Dreck dagegen. Anfangs 20 hatte ich eine Beziehung mit einem Typen, der hat mir gesagt, wenn du mich betrügst, verlasse ich dich. Ich, egal wann und wie, er, egal. Ich, also sagen wir werden jetzt seit 20 Jahren zusammen, hätten Kinder und ein Haus und ein Leben zusammen und dann hätte ich mit jemand anderem Sex als mit dir, dann verlässt du mich einfach, keine Diskussion, keine zweite Chance. Er, dann verlasse ich dich, keine Diskussion. Ich habe ihn dann verlassen. Ja, manchmal geht es schnell nach dem Verlieben. Ja? Dann geht es Schlag auf Schlag. Ja? Man weiß nicht, wie einem geschieht. Und schwupps fischt man Haare aus dem Abfluss, die nicht einem selber gehören. Ja? Und hängt Unterwäsche vom Schätzelchen auf, bei denen die Bremsspur nicht ganz rausgegangen ist. This is love. Ja, Liebe. Und ich glaube, Gütersloh, ich glaube, wir sind jetzt auch so weit, oder? Bei uns, das ist auch Liebe. Die große vielleicht sogar. Ja, das hier jetzt mit uns. Das ist die große Liebe. Ja. Aber ja, eben, wie machen wir das jetzt? Monogam? Offen? Poly? Und wie machen wir das mit der Verhütung? Kondome, Spirale, Zäpfchen, Vasektomie? Wollt ihr noch Kinder? Könnt ihr noch Kinder haben? Wie viele? Wann? Wo wohnen wir dann? Deutschland, Schweiz, Österreich? Gütersloh? Na, und wo wohnen wir dann? Und reicht das Geld? Ja, diese Fragen muss man sich stellen. Die Fragen hat sich bestimmt auch meine beste Freundin gestellt. Die war nämlich kürzlich schwanger. Ja, ihr wisst vermutlich, wie das ist, wenn Leute schwanger werden, oder? Oder sich ein neues Hobby anlachen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Fixie fahren. Oder keinen Abfall mehr produzieren und sich einen eigenen Wurmabfall in die Küche stellen. Sie reden darüber. Sie reden viel und ausgiebig und ausführlich darüber, wie es sich anfühlt, was die neue Lebensumstellung alles mit sich bringt und warum das so viel besser oder so anders oder so crazy ist. Sie beschreiben in jeder Einzelheit die neuen Erkenntnisse und teilen ihre Erfahrungen. Long story short, sie war schwanger und hat angefangen, viele Bücher übers Schwangersein zu lesen und infolgedessen viele Dinge über diesen sehr spezifischen Zustand des weiblichen Körpers zu wissen, die sie dann mit mir geteilt hat. Ja. Und wie abgespaced diese Facts waren. Alter, Uteri sind so crazy, Frauen sind so krass und Geburten. Natürlich gibt es auch Dinge, die ich trotz mangelndem Fachwissen zu bezweifeln wage, ja? Zum Beispiel, dass man sich nicht die Haare färben sollte, wenn man, oder die Fingernägel anmalen, wenn man ein Baby hat, weil, Zitat aus so einem Buch, alles, was die Mutter macht, auch dem Baby angetan wird. Ich meine, dass man kein rauchendes Baby auf die Welt bringen will, kann ich ja noch verstehen, obwohl es von den Schmerzen her wahrscheinlich auch keinen Unterschied mehr machen würde, wenn das Baby noch eine brennende Fluppe in der Hand hielte. Aber ein bisschen mehr Diversität würde nicht schaden. So ein paar farbige Fingernägel oder bunte Strähnen im Haar würden der ganzen Gender-Diskussion bestimmt gut bekommen. Außerdem ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man dem Fötus bereits im Anfangsstadium einige kleine Herausforderungen zutraut. Ja, vorausgesetzt, das Kind wird nicht männlich, hetero, weiß und reich geboren, wird es sich mit Sicherheit im weiteren Verlauf seines Lebens mit sehr viel größeren Hindernissen konfrontiert sehen, als mit ein bisschen Nitrocellulose-Lösungsmittel oder Weichmacher im Fruchtwasser. Meine Damen und Herren. Apropos Fruchtwasser. Ab dem vierten Monat atmen und trinken Föten das Fruchtwasser, in dem sie schweben und bilden so ihre Lunge und ihren Verdauungstrakt aus. Ja, sie atmen. Das Fruchtwasser. Da soll mal einer noch sagen, Frauen seien nicht magic. 10 Monate lang bildet sich in der Gebärmutter aus einem winzigen Spermium und einer im Vergleich dazu riesigen Eizelle ein kompletter kleiner Mensch. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Männer leisten nicht die Hälfte. Ja, das heißt nicht, dass sie keinen guten Väter sein können oder nicht so wichtig sind für das Kind oder keinen Anspruch auf das Kind haben. Es heißt nur, wir alle waren mal nichts als ein von bloßem Auge nicht sichtbares Konglomerat aus Eizelle und Spermium, das im Bauchraum unserer Mutter durch Zellteilung zu einem vollständigen Menschen herangereift ist, als Teil ihres eigenen Körpers. Wir alle sind in einem Uterus eingenistet, unter den Herzen unserer Mütter herangereift. Ihr Blut war unser Blut. Ihre Nährstoffe wurden zu unserer Nahrung. Ihre Wassereinlagerungen wurden zu unserem Fruchtwasser, das wir geatmet und gegessen haben. Ihre Plazenta hat uns mit Antikörpern versorgt und her body was our castle. Die Körper unserer Mütter haben gekotzt, gelacht und gelitten, sind auseinandergerissen und wieder verheilt, haben sich gedehnt, sind gewachsen und wieder zusammengeschrumpft. Ihre Organe wurden von unseren wachsenden Körpern verdrängt. Ihre Blasen und Lungen hatten weniger Volumen. Sie mussten die ganze Zeit pinkeln und konnten sich ihre eigenen scheiß Schuhe nicht mehr binden und sie durften sich nicht mal besaufen, um das Ganze besser zu überstehen. Sie haben geschrien. Geschrien und die schlimmsten Schmerzen der Welt überstanden, geblutet, geweint und unseren Kopf durch ihre Vaginen gepresst. Ich meine, stellt euch das mal vor! Wir alle wurden zu Beginn unseres Lebens aus geschwollenen Brüsten und geschundenen Brustwarzen mit Muttermilch ernährt, die genau auf unsere spezifischen Bedürfnisse abgestimmt war. Unsere gesamte Existenz evolvierte sich in den ersten Monaten unseres Lebens um die Mutter, die Einzige, die Wahre, die Schöpferin des Lebens. Also verzeiht mir, aber nein, ein männlicher Orgasmus ist nicht ganz die Hälfte davon. Euer Spermium ist wichtig. Ja. Eure Unterstützung und Liebe auch, ja. Und Väter sind auch wichtig. Aber die Bindung zur Mutter ist ein abartiges Konstrukt, ein einfach unbegreiflich tiefgreifendes Phänomen. Oder wie erklärt ihr euch das panische Gefühl, das einen unabhängig von Alter, Bildungsstand oder Situation befällt, wenn das Handy klingelt und man sieht, dass es Mama ist? In keiner Situation löst das Telefonat des Vaters die gleiche psychische Panik aus. Niemals kann ein Vater mit harmlosen Fragen solch unterschwellige Schuldgefühle schüren wie eine Mutter. Wenn mein Vater mich fragt, wie es mir geht, dann sage ich, gut, und dir? Aber wenn meine Mutter mich fragt, wie es mir geht, dann frage ich mich selbst. Ja, wie geht es mir eigentlich? Grundsätzlich lassen sich praktisch alle Fragen, die eine Mutter stellt, mit einer einzigen Aussage übersetzen. Muss ich mir Sorgen machen? Klassische Fragen wie, bist du heiser? Bist du gerade erst aufgestanden? Warst du gestern noch weg? Oder sehr klassisch, wo bist du? Heißen eigentlich alle, du bist ein Teil von mir. Ich musste dich unter Schmerzen von mir trennen und dann hast du ein eigenes Leben angefangen. Ich habe keine Kontrolle mehr über dich, also trag wenigstens Sorge. Denn wenn du dir weh tust, dann tust du mir weh. Und ich habe, weiß Gott, schon genug Schmerzen gehabt, deinetwegen. Also denk daran. Egal, welche neuen Drogen ihr probiert, was ihr alles über Fixies wisst oder welche Witze ihr lustig findet, eure Mütter sind krasser. Und morgen ist Muttertag. Naja, unterdessen lief es bei mir nicht ganz so rund. Ich möchte gerne wissen, ob wir zusammen sind oder nicht. Er sagt, man muss es doch nicht immer so kompliziert machen. Wir sind zusammen, wenn wir zusammen sind. Und wenn wir nicht zusammen sind, sind wir nicht zusammen. Oh, Männer. Oh, ehrlich. Es ist irgendwie schade, dass sie es immer noch nicht so richtig geschafft haben, aus ihrem Rollenmodell auszubrechen, oder? Aber ich schätze, solange so ein großer Prozentsatz von Männern in meinem Alter immer noch auf einer Matratze auf dem Boden schläft, passt das komplett ins Konzept. Na ehrlich, was soll das? Wieso haben so viele Männer um die 30 immer noch ein Schlafzimmer mit dem Charme einer Gefängniszelle? Keiner hat ein richtiges Bett. Anstatt einem Schrank stehen so ein paar alte Holzkisten aufeinander. Bei denen, die sich besonders viel Mühe gegeben haben, hängt noch so ein altes Heizungsrohr als Kleiderstange daneben. Und Licht gibt es ausschließlich aus einer Viertelblut der Glühbirne, wo in der Mitte von der Rumpfputze zimmer Deli bambelt. Fertig. Kein Tisch, kein Stuhl, keine Nachttischlampe und nie, wirklich gar nie, Vorhänge. Gut, gut, wenn man die Fenster nicht putzt, braucht es auch keine Vorhänge. Ne? Das muss man ihnen ja lassen. Ne? Bei allem, was sie nicht tun, wissen sie wenigstens, wie sie es verkaufen müssen. Ja? Der Mann einer Freundin hat mal zu mir gesagt, weißt du, Lisa, wenn du faul bist, dann erledigen sich viele Probleme einfach von allein. Ja, hat er recht, ja. Wenn man lange genug keinen Finger krumm macht, räumt sich die Küche von alleine auf, die Kleider werden einfach so sauber und die Wohnung, die putzt sich wie von Zauberhand, ja. Und wenn du dann noch ein kleines bisschen, nur ein kleines bisschen länger wartest, ja, dann löst sich auch ganz von alleine deine Beziehung in Luft auf. Ja. Ach, Männer in meinem Alter, gesegnet mit der Naivität einer unschuldigen Kinderseele, wie sie aus dem Haus gehen können, ohne einen einzigen Gedanken, mit nichts anderem als den Kleidern, die sie am Leibe tragen. Diese Freiheit, beneidenswert und so klug. Man kann ja heutzutage eigentlich fast überall mit dem Handy zahlen. Ja gut, in der Schweiz, in Deutschland ist es noch ein bisschen prekärer, aber das kommt bei euch dann auch noch. Naja, und falls man dann trotzdem irgendwann mal was braucht, ein Ladegerät, ein Nastüchli, Taschenpapier, Taschentuch, ja, dann gibt's ja immer irgendwo eine Frau mit einer Handtasche, ja, oder ein Mann mit einem Rucksack. Ja, das ist nämlich das andere Extrem. Männer, die immer und überall mit einem Rucksack in der Größe eines kleinen Kalbes am Rücken anzutreffen sind. Ja, Farmerregel, Sackmesser, Servola, Regenschutz, immer dabei. Über den Rest der Ausrüstung kann ich nur werweisen, aber sie sind auf jeden Fall gewappnet für jenste Eventualitäten. Außer natürlich für den Fall, dass sie gerade ein Kondom bräuchten. Ups, das haben sie gerade vergessen. Da sind sie gleich wie die Unbeschwerten, stoisch gelassen. Denn Männer in meinem Alter, die schauen einfach mal, was passiert. Ja, sie nehmen es, wie es kommt und machen sich erst Gedanken um etwas, wenn es soweit ist. Ja. Wenn sie Vater werden zum Beispiel. Ha? Die meisten überlegen sich frühestens während der Geburt des ersten Kindes, was das jetzt genau bedeutet, wenn überhaupt. Schließlich ist man ja nicht alleine. Und wenn sich eine von zwei Personen Gedanken macht, reicht das ja. Ja, vielleicht liegt es dran, dass Männer nicht seit ihrer frühesten Jugend einmal pro Monat bluten und deswegen nie lernen mussten, vorzusorgen, damit sie nicht plötzlich rumrennen wie Carrie nach dem Abschlussball. Naja, die meisten Männer, nicht wahr? Die meisten Männer. Es gibt natürlich auch Männer, die menstruieren. Geschlecht ist schließlich bloß ein Konstrukt. Ne? Aber ein Konstrukt, das sich hartnäckig hält. Ja, deswegen ist es ja so ein Problem mit dem Weinen, oder? Wenn du deinen Vater nie weinen siehst, dann lernst du halt, dass Männer nicht weinen. Da ändert jetzt Roger Federer auch nichts mehr dran, nicht wahr? Ja. Und wenn du als Kind nie bei deinen männlichen Verwandten Trost und Verständnis finden konntest, dann suchst du diese Gefühle auch im Erwachsenenalter nicht bei deinen Geschlechtsgenossen. Männer in meinem Alter, die sprechen also nicht über ihre Gefühle und wenn, dann ganz sicher nicht mit anderen Männern. Ja, ne. Und weil es irgendwann nicht mehr so cool ist, sich bei Mama auszuheulen, machen sie es dann halt bei anderen Frauen. Ja, aber auch bei denen nur in sehr klar abgrenzbaren Situationen. Es gibt so eine spezifische Zeitdauer von ungefähr einer Minute direkt nach dem Orgasmus. Meine Eltern haben mich als Kind nie umarmt, deswegen habe ich jetzt Bindungsängste. Natürlich sind nicht alle Männer so, ja? Hashtag not all men. Es gibt auch Männer, die über ihre Gefühle sprechen. Männer, die die Wand zu ihrer emotionalen Seite eingerissen haben. Und mit eingerissen meine ich wirklich zerstört. Es gibt sie nicht mehr. Nicht einmal mehr die feinste Membran besteht mehr zwischen Außenwelt und Innenleben. Das sind dann die, die permanent über ihre Gefühle sprechen. Wirklich nonstop, they never shut up about it. Und es ist immer alles wahnsinnig ernst und verkopft. Die Welt, die ist nämlich schwer und hart und sie sind soft und hilflos, ja. Das sind dann die, die sich nur noch ganz schwarz anziehen, aus Liebe zur Umwelt nur noch alle zwei Wochen duschen und bei jeder Party mit hängenden Schultern in der Ecke stehen und wenn du dann zu ihnen hingehst und sie fragst, ob sie nicht ein bisschen tanzen möchten, dann schauen sie so von unten zu dir hoch, obwohl sie eigentlich viel größer wären als du und sagen sowas wie, tanzen ist für die Glücklichen. Ich kann diesen Zustand seit der Scheidung meiner Eltern gar nicht mehr richtig erreichen. Geh du nur und vergnüge dich. Ich würde mich bloß selbst damit belügen. Oh. Das Tragische ist, dass sich trotzdem immer noch tagtäglich Frauen in solche Männer verlieben. Ja. Auch noch mit über 30. Ich selbst leider eingeschlossen. Und es ist immer die gleiche Story. Es ist immer genau die gleiche Geschichte. Ja? Eine Frau, die einen Job hat oder zwei, daneben ehrenamtlich Festivals, Kinderkleiderbörsen und feministische Lesezirkel organisiert, in ihrer Freizeit regelmäßig ins Yoga geht, Tarotkarten legt und Selbsthilfebücher über Burnouts liest, sich natürlich freiwillig um ihre Freundinnen und Freunde, deren ihre Haustiere und Pflanzen und die Kinder der Nachbarn ihrer Cousins kümmert und ihr Umfeld regelmäßig mit selbstgebackenen Küchen mit selbstgebackenen Küchen versorgt, auch wenn sie selbst glutenintolerant ist und wirklich nie jemand nach einem fucking Kuchen gefragt hat, Ursula. Diese Frau, die in einer Wohnung wohnt, die sauber ist und Vorhänge hat, die trifft dann so einen Typen, die beiden haben Sex. Es läuft gut, ne? Und dann hört er auf, zurückzuschreiben. Aber nicht einfach so. Er braucht einfach immer länger. Irgendwann braucht er so mehrere Tage. Und dann kommt so eine dreiminütige Sprachnachricht, in der er sehr lange und sehr umständlich sagt, dass er gerade nicht weiß, was er sagen soll. Und dann muss diese Frau neben den 100.000 Sachen, die sie sowieso schon immer tut, zusätzlich auch noch rausfinden, was jetzt genau das Problem ist von diesem Dude. Ne? Und immer läuft's drauf raus, dass er sich irgendwann folgende Antwort aus der Nase ziehen lässt. Das mit uns ist so intensiv. Das ist mir, glaube ich, einfach gerade ein bisschen zu heftig, ja. Ich muss mich in dieser Phase meines Lebens auf mich selber konzentrieren und mein eigenes Ding machen. Dude, dein Ding ist, auf der Mundharmonika fragmentierte Bach-Sonaten zu interpretieren, die so noch nie jemand gehört hat. Ja? Und tanzen kann man schon gar nicht dazu. Dabei würde Tanzen doch genau diesen Typen mal richtig gut tun. Ja, um sich mal ein bisschen locker zu machen in den Hüften, das Wurzelchakra anzuregen, das Lustzentrum auszuschütteln. Ich verstehe sowieso nicht, warum Männer so steife Hüften haben, ja? An den Menstruationsbeschwerden kann es ja nicht liegen. Vielleicht würde so ein bisschen mehr Hüftbewegung auch helfen gegen den Tränenstau. Ja, man sagt doch immer, es hänge alles zusammen, oder? Warum dann nicht der Flow vom Tanzen mit dem Fluss der Tränen? Das probieren wir jetzt alle zusammen aus. Bitte steht einmal auf, Gütersloh. Komm, das dauert nicht lang. Dann mal mit der Hüfte auf die eine Seite. Auf die andere Seite. Das sieht noch ein bisschen steif aus. Traut euch. Nach vorne. Nach hinten. So, jetzt kann man das verbinden. In die eine Richtung. Ja, ja, ja. In die andere Richtung. Schön. So, jetzt kann man das noch ein bisschen freestylen. Ja. Das sieht gut aus. Aber das sieht man, was fließt, auf jeden Fall. Sehr gut. Er sah schon sehr flüssig aus. Ah, gut. Mit 34 an einer Preisverleihung in Gütersloh habe ich mich verliebt. Und mein Herz ist voller Dankbarkeit für alle, die mir diesen Beruf ermöglichen. Danke, dass ihr an mich glaubt, auch in dem Moment, wo ich mein Geschnick habe. Ich glaube, das hier ist der Anfang von etwas ganz, ganz Wunderbares. Dankeschön.
Lisa Christ, Verleihung vom Salzburger Stier, die ist jetzt ein paar Wochen her. Das war Anfang Mai, wo du zu Gütersloh auftreten bist und die Trophäe in Empfang genommen hast. Was hast du für Bilder im Kopf, wenn du jetzt an diesen Moment zurückdenkst?
Natürlich das schöne grosse Theater. Und dann habe ich noch so ein paar Bilder von der Party nachher. Und habe das so mega viele Leute extra wegen mir auf Gütersloh gekommen, so Freunde, Familie. Das hat mir mega viel bedeutet.
Und der Preis? Wie viel bedeutet dir jetzt der kleine Stier, den du hast können als Trophäe heimnehmen?
Wie viel bedeutet mir das? Es ist mega schwierig einzuordnen. Also natürlich ist es eine riesen Ehre und es ist so eine krasse Genugtuung auch. Also wenn ich am liebsten daheim an dem vorbeilaufe, denke ich so, ah ja, der ist ja auch noch da. Aber es ist auch eigenartig, also das Ereignis selber. Man fiebert ja so lange auf so etwas hin. Also ich weiss das seit, Ende Sommer letztes Jahr. Im Oktober ist es dann öffentlich geworden und da ist dort schon mal so eine Welle an irgendwie Medien und Aufmerksamkeit über mich hinweg gerollt und hat mich fast ein bisschen überfordert. Und dann fiebert man so auf das hin, so ein halbes Jahr lang und bereitet sich vor und ist angespannt. Und zuletzt sind es dann einfach 40 Minuten und man probiert so fest wie möglich im Moment zu sein und dort zu sein und das zu geniessen. Und dann ist es aber auch einfach vorbei. Also es ist ein bisschen wie früher, wenn ich so gewusst habe, wir gehen jetzt in den Europapark oder so. Und dann wartet man so eine Woche drauf und so, ah, Europapark, und dann geht man. Und dann am Abend fährt man heim und denkt so, oh, und jetzt? Was ist, also jetzt ist es einfach vorbei. Das ist schon noch, jetzt ist gerade noch so ein bisschen so die Phase nachher, wo man sich vielleicht so ein bisschen sammeln muss und sagen, okay, was mache ich jetzt mit dem und was bedeutet das jetzt? Mache ich jetzt einfach so weiter wie vorher oder ergibt sich jetzt da etwas draus, aber das muss sich jetzt alles zuerst zeigen.
Aber du sagst jetzt gerade, ob du jetzt nachher mit dem Stier, du hast natürlich jetzt auch Medienpräsenz gehabt in Deutschland und Österreich durch diese Preisverleihung, ob du jetzt mit dem auch willst, wirklich auf Deutschland gehen, das ist für dich noch nicht entschieden?
Nein, es ist noch nicht ganz klar. Ich glaube, es kommt mega darauf an, wie sich es anfühlt. Also ich mache es sehr fest davon abhängig, ja, was sich so ergeht. Ich werde sicher meine Fühler ausstrecken und ich bin sicher offen für Sachen. Vielleicht ist der Markt in Deutschland auch relativ gut gesättigt und wenn man dort einen Platz will, muss man auch recht wissen, was man will und voll so drin. Jetzt gerade im Moment hat es wie nicht die oberste Priorität, in Deutschland Fuß zu fassen, aber ich bin auch nicht ganz abgeneigt. Natürlich.
Lisa Christ, du hast jetzt auch das Programm, das du gezeigt hast in Gütersloh für die Verleihung vom Salzburger Stier auf Hochdeutsch gemacht. Vorher hast du viele Ausschnitte, die du gezeigt hast, von deinem Stück Love auf Mundart gemacht. Wie war es für dich, das auf Deutsch zu übersetzen? Hat sich das anders angefühlt, das so zu spielen?
Ich habe mir es ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger vorgestellt. Es gibt natürlich so gewisse Passagen, wo man dann so ein bisschen aufpassen muss, weil es andere Satzstellungen gibt und so weiter. Und lustigerweise, braucht man beim Hochdeutschen eine ganz andere Mundpartien, also so andere Muskelgruppen. Und das merkt man ein bisschen, oder ich merke das, wenn ich dann halt so viel rede und schnell rede. Die Frage, die sich mir stellt, ist dann eher, also wenn das Programm, das ich jetzt durchgespielt habe, das lässt sich relativ einfach auch auf andere Länder übertragen. Aber ich glaube schon, dass wenn es dann so ein bisschen politischer wird, gesellschaftskritischer, dann macht es einfach Sinn, wenn man in Deutschland etwas macht, was deutschlandspezifisch ist. Und für das, glaube ich, ist es einfach von Vorteil, wenn man im Land selber daheim ist. Und das bin ich nicht. Und ich wollte, glaube ich, auch nicht auf Deutschland ziehen.
Die Ausschnitte, die du gezeigt hast, zu Gütersloh an der Stierverleih, die sind aus deinem aktuellen, noch aktuellen Stück Love. Im Herbst 2025 gehst du dann mit einem neuen Stück wieder auf Tournee. Kannst du schon ein bisschen sagen, in welche Richtung es dort geht?
Ich werde mich dort mit Gesellschaftsthemen auseinandersetzen, wie eigentlich immer, und halt mit Gesellschaftsformen auch. Es interessiert mich so ein bisschen, wie könnte es denn anders sein, was hätten wir für Alternativen und welchen Ideal eifern wir immer noch nach, vielleicht auch unbewusst, sehr oft unbewusst, und welche von diesen Idealen sind nützlich und welche könnten wir vielleicht einmal küdern. Das ist zumindest der Plan, mal schauen, wie es dann rauskommt.
Kabarettistin Lisa Christ ist das gewesen, wo das Jahr für die Schweiz den Salzburger Stier bekommen hat. Sie können die Sendung noch einmal hören, wenn Sie wollen, unter srf.ch/spasspartout. Dort finden Sie übrigens auch ein ausführliches Gespräch mit der Lisa Christ, wo unsere Satire-Redaktion letzten Herbst mit ihr gemacht hat. Und Lisa Christ erzählt, wie Kasperli-Kassetten sie geprägt haben und warum Wut ein wichtiger Motor ist für ihre Arbeit. Redaktion von dieser Sendung, Lea Schüppach. Und nächste Woche hören Sie hier im Spasspartout satirische Sorgentelefon, die dargebotene Faust, mit der Patti Basler und einem hochkarätigen Gast aus dem Bundeshaus, dem neuen Bundesrat Martin Pfister.
Spasspartout.
Am 9. Nachtclub zum Thema Stecken.
May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, got a free pass. Here's to the fact that I'll be sad without you. I want you to have it all. A slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, no immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite.
you to have it all. If you believe it, then anything can happen. Go, 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 raise your glasses. Go, 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 you can have it all. I toast you. Here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love.
Die Nachrichten von SRF um 21 Uhr mit Lara Kresten. Ein riesiger Gletscherabbruch hat große Teile des Dorfes Platten im Walliser Lötschental verschüttet. Das Dorf war wegen der drohenden Gefahr vor gut einer Woche evakuiert worden. Am Abend haben die lokalen Behörden und die Bundesräte Albert Rösti und Martin Pfister informiert. Auf den ersten Blick seien etwa 90% des Dorfes verschüttet worden, hieß es von der Walliser Regierung. Der Gemeindepräsident von Platten, Matthias Bellwald, wandte sich an die 300 Bewohnerinnen und Bewohner seiner Gemeinde.
Das Unvorstellbare ist heute getroffen. Wir haben praktisch das Dorf, das sichtbare Dorf, verloren. Ich bin froh, haben wir eine Walli, können von Platten und daraus evakuieren und in Sicherheit bringen. Das gibt uns die Kraft, das zu machen, was vor uns liegt. Wir haben das Dorf heute verloren, aber nicht das Herz.
Es würde alles unternommen, damit das Dorf Platten wieder aufgebaut werde, so Gemeindepräsident Bellwald. Dabei werde auch der Bund helfen, versicherte Bundesrat Albert Rösti.
Die Plattnerinnen und Plattner sollen im Lötschental eine Zukunft haben. Und dazu will der Bund im Rahmen der ordentlichen Zusammenarbeit alles in seinem Möglichen tun, dass eine solche Zukunft realistisch ist.
Vor dem Abbruch hätten Simulationen auf das schlimmste Szenario hingedeutet, sagt der Chef der Walliser Dienststelle für Naturgefahren, Raphael Majora.
Jetzt ist dieses Worst-Case-Szenario geschehen. Das bedeutet, die 3 Millionen Kubik Blöcke, die auf den Gletscher gegangen sind, sind alle unten gekommen mit dem Gletscher. Das ist sehr, sehr selten. Wir können nicht in die Geschichte ein Beispiel finden.
Aktuell gilt im Lötschental